Von Tag zu Tag mit Stella Damm.
Schönen Nachmittag und willkommen zu einem Gespräch, das sich um die Begeisterung dreht. Zu Gast in der heutigen Sendung ist der Gehirnforscher und Neurobiologe Professor Dr. Gerald Hüther. Er ist Leiter der Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung an der Universität Göttingen und Autor etlicher sehr lesbarer Bücher, die aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung und Schlüsse, die sich daraus ziehen lassen, für das Nicht-Fachpublikum begreifbar machen. Kürzlich erschienen ist »Was wir sind« und was wir sein könnten, ein neurobiologischer Mutmacher. Und diese Publikation ist auch Ausgangspunkt für unser Gespräch. Gerald Hüther befindet sich in einem Studio des NDR in Göttingen. Wir sind also per Leitung verbunden und können einander hoffentlich auch gut hören. Willkommen auch Ihnen bei Von Tag zu Tag, Professor Hüther.
Ja, guten Tag, Frau Damm. Schönen guten Tag.
Gerald Hüther, Ihr Buch lässt sich, finde ich, lesen als ein Plädoyer für die Begeisterung, für das Erhalten und, wenn nötig, auch Wiederfinden der Begeisterungsfähigkeit und dafür auch, um uns herum eine Kultur, eine Gesellschaft zu gestalten, die der Begeisterung mehr Raum gibt. Was macht Begeisterung im Gehirn? Warum ist sie so wichtig?
Ja, wir haben ja früher mal gedacht, dass das Gehirn sich überhaupt nicht mehr verändern könnte, wenn es dann einmal fertig ist, so nach der Pubertät, und dass man dann das ganze Leben lang mit diesem Gehirn herumlaufen muss. Und dann haben wir wiederum in den letzten 10 Jahren über diese modernen Erkenntnisse der Hirnforschung herausgefunden, dass sich das Gehirn verändert, dass wenn man zum Beispiel jonglieren lernt, dass man dann ein halbes Jahr später dann so eine neue Vernetzung im Gehirn hat, und daraus haben wir dann kühn geschlussfolgert, dass man sein Hirn mehr benutzen muss und dass man immer mal was anderes machen muss und jetzt auf einmal
mal mit links
etwas
die
Neues
Zähne
dazu.
Putzen und
zum Beispiel mal an einer Rose riechen, irgend so etwas. Und das sind dann auch viele Tipps gewesen. Und man hat dann in den Altersheimen, hat man dann die älteren Menschen ermutigt, dann noch mal ein bisschen Sudoku zu spielen und Kreuzworträtsel zu machen. Und bei den ganz Kleinen hat man dann geglaubt, da passt noch ganz besonders viel rein, und hat man die Frühförderprogramme erfunden. Und jetzt stellen wir fest, das funktioniert alles gar nicht so richtig. Das ist nicht, das Gehirn ist offenbar kein Muskel, den man einfach trainieren kann. Das Gehirn ändert sich auch nicht dadurch, dass man sich furchtbar anstrengt. Neue Verschaltungen kriegt man in sein Hirn offenbar nur dann, wenn es einem nochmal richtig unter die Haut geht. Wenn es einen fasziniert, wenn es einem richtige Freude macht, wenn man mit großem Interesse dabei ist, wenn einem das Herz dabei auch aufgeht, sprich, wenn man es mit Begeisterung tut. Und immer wenn das der Fall ist, werden im Mittelhirn die sogenannten emotionalen Zentren aktiviert. Die sind dann auch sehr verbunden mit dem Körper. Das heißt, dann spürt man auch diese körperlichen Reaktionen, dieses Kribbeln im Bauch und die Schmetterlinge und was es da alles so für schöne Gefühlsempfindungen gibt. Und wenn diese emotionalen Zentren, also diese Zellgruppen im Mittelhirn aktiviert werden, weil man sich eben gerade mal wieder für irgendwas ganz begeistert, dann haben die so lange Fortsätze, und an den Enden dieser Fortsätze werden dann Botenstoffe ausgeschüttet. Und das sind eben ganz besondere Botenstoffe, die im Routinebetrieb, also beispielsweise beim Auswendiglernen von Telefonbüchern, einfach nicht rauskommen. Und wir nennen die neuroplastische Botenstoffe, und die wirken so wie Dünger eigentlich im Hirn. Also das sind Botenstoffe, die können dahinterliegende Netzwerke, die man im Zustand der Begeisterung benutzt hat, dazu bringen, dass die dort liegenden Nervenzellen nochmal anfangen, ganz neue Eiweiße zu machen. Eiweiße, die sie brauchen, um neue Fortsätze zu bilden, neue Kontakte zu machen und bestehende Kontakte fester zu machen. Mit anderen Worten, wenn man sich nochmal richtig begeistert, geht im Hirn so eine Art Gießkanne an, und da kommt ein Dünger raus, und dann wird im Hirn all das gegossen und gedüngt, was man im Zustand der Begeisterung gerade mal so gemacht hat. Und das ist der Grund dafür, und das wissen alle Hörer wahrscheinlich auch, dass man sich immer das so gut merkt, was einem so richtig Freude macht. Und alles andere, was einen nicht interessiert, das kann man mit noch so viel Mühe versuchen, sich ins Hirn zu tun. Es bleibt einfach nicht hängen, es wird nicht nachhaltig, weil es eben nicht zu solchen strukturellen Veränderungsprozessen im Hirn kommt, ohne dass es einem unter die Haut geht.
Unter die Haut gehen?
Vielleicht, Ja. Ja, und unter die Haut geht einem natürlich nur dann etwas, wenn es für einen selbst bedeutsam ist. Und das, finde ich, ist ja auch sehr geschickt von dem Gehirn organisiert, dass man sich nur das merkt, was für einen selbst wichtig ist. Also das kann wohl 100-mal sein, dass sich die Eltern oder der Lehrer oder der Vorgesetzte für irgendwas begeistern. Das hat ja zunächst für mich noch keine große Bedeutung. Und erst dann, wenn es mich selbst angeht, wenn es mich selbst berührt, wenn es mir wichtig ist, dann mache ich die Augen auf, dann gucke ich hin, dann eigne ich mir das an und dann geht im Hirn auch diese Gießkanne an und dann bleibt es auch sitzen, was ich unter diesen Bedingungen gelernt habe.
Funktioniert
das natürlich ein Riesenproblem jetzt für unsere Schulen.
Ja, darauf möchte ich auch gleich zu sprechen kommen. Nur zur Abklärung, funktioniert dieser Mechanismus nur, wenn das Unter-die-Haut-Gehen eines im positiven Sinne ist? Also wenn sich das gut anfühlt, was sich da abspielt, eben Begeisterung, Interesse. Weil es kann einem ja auch etwas unter die Haut gehen, das quasi wehtut, Angst macht, Panik auslöst kurz.
Das merkt man sich auch, da kommt es zu sogenannten Verkopplungen. Aber wichtiger ist eigentlich das andere, nämlich die Lösung, die man findet. Also man merkt sich wohl, was da Furchtbares passiert ist, aber was man sich noch viel mehr merkt, ist, wie man da rausgekommen ist. Also nehmen wir die heiße Herdplatte, auf die man fasst. Das merkt man sich schon, dass die heiß ist, aber das Wichtige, was man sich merkt, ist, dass man da nicht mehr drauf fasst und dass man die Hand zurückgezogen hat. Und das war erfolgreich. Und nun muss man sich darüber nicht gleich begeistern, aber für das Hirn reicht es schon, dass man aus einer misslichen Situation, nämlich dass die Hand sich da fast verbrannt hätte, herausgekommen ist durch eine geschickte und richtige Lösung, nämlich Zurückziehen der Hand. So, und das wird dann gegossen, das wird gedüngt und das bleibt hängen. Und meistens probiert man das dann auch nicht noch ein zweites Mal.
Okay, also Lernen unter Angst funktioniert, wenn dann nur durch die Erleichterung aus der Situation gut geglückt herausgekommen zu sein.
Ja, das ist ja auch,
verstehe ich das richtig?
Kann man so sagen, der Sinn von Angst. Man hat ja nicht deshalb Angst, weil alles so toll ist, sondern weil irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Meistens ist es so, dass man deshalb Angst bekommt, weil man selbst eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie was sein sollte. Und dann stellt man fest, das ist nicht so. Dann findet, das ist bedrohlich. Und das erleben Menschen auch als Bedrohung. Und dann suchen sie einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation. Und wenn sie dann einen Ausweg finden, dann kommt das Hirn aus einem Zustand, in dem es vorher war, wo alles durcheinander gegangen ist, in einen Zustand, den nennen wir Kohärenz. Das heißt, da passt wieder alles zusammen. Man hat eine Lösung gefunden, alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Dann geht die Gießkanne im Hirn an mit dem Dünger und die Lösung, die man gefunden hat, beziehungsweise die dabei aktivierten Netzwerke, die werden verstärkt.
Und dieser Weg über die Begeisterung, also darüber, dass man etwas mag, subjektiv wichtig und interessant findet und anziehend findet und Freude daran hat, ist im Grunde der einzige, der wirklich unser Gehirn dazu bringt, nachhaltig uns bei dem Versuch, etwas zu lernen, auch zu unterstützen.
Ja, also, und zwar deshalb, weil die Begeisterung, ja, das hilft dann alles nichts. Die Begeisterung ist sozusagen Ausdruck der Tatsache, dass es uns unter die Haut geht, dass es bedeutsam ist. Und in der Vergangenheit haben wir natürlich Methoden eingesetzt aus dem letzten Jahrhundert, das kennen die meisten Hörerinnen und Hörer ja noch, wo man bestimmte Dinge, zum Beispiel das Auswendiglernen eines Gedichtes oder das Erlernen von Matheformeln, irgendwie subjektiv für die betreffenden Schüler bedeutsam gemacht hat, indem man mit Bestrafungen gedroht hat oder mit Belohnungen gewunken hat. Und dann wird gewissermaßen keine Begeisterung erzeugt, aber es wird doch immerhin das für einen selbst bedeutsam gemacht. Dann lernt man das Gedicht eben, damit man die Belohnung kriegt, oder man lernt diese Matheformeln, damit man dann nicht das nächste Mal wieder eine 5 in der Arbeit schreibt. Das ist aber sehr problematisch, weil man dann zwar Mathe lernt oder auch Gedichte lernt, aber man mag sie damit nicht unbedingt. Das heißt, am Ende ist das eine Strategie, mit der Schüler immer besser werden beim Erlangen der versprochenen Belohnungen, und als Nebeneffekt lernen sie dann eben auch noch Mathe und Englisch und was sie noch alles so lernen sollen. Oder sie werden immer besser beim Vermeiden der Bestrafungen. Und das ist eigentlich nicht, was wir wollen. Wir brauchen ja in unserer heutigen Welt, in dieser modernen Welt eigentlich nicht Leute, die gelernt haben, sich immer nur anzupassen und das zu tun und auswendig zu lernen, was von ihnen verlangt wird, sondern wir brauchen ja Menschen, die mit Begeisterung dabei sind, die sich einbringen, die Lust drauf haben, die fast wie kleine Kinder noch dieses wunderbare Gefühl kennen, wie toll das ist, wenn man selbst aktiv als Entdecker und Gestalter der Möglichkeiten, die das Leben bietet, unterwegs ist. Ist ja auch interessant, dass die Kinder, die Kleinen, daran werden sich auch alle Hörer noch erinnern, als sie damals so 3, 4 waren, da hat man ja als ganz kleines Kind, hat man ja am Tag mindestens 50 bis 100 Mal so einen Sturm der Begeisterung in seinem Hirn. Da geht also 50 bis 100 Mal die Gießkanne an und deshalb merkt man sich das auch alles. Deshalb
weil alles noch so neu und so aufregend ist.
Weil man sich über alles begeistern kann, was man da so findet. Jeder Krümel auf dem Teppich ist da zum Teil schon Grund, dass man sich begeistert, dass man den jetzt auseinanderklauben kann. Mhm. Später hört das dann auf und dann schicken wir es in die Schule. Das ist natürlich dann schon bedenklich, wenn dann plötzlich die Begeisterung verschwindet. Und die Kinder anfangen, ihre Begeisterung selbst auch immer mehr unter Kontrolle zu halten, beziehungsweise wo es auch für sie gar keinen Grund mehr gibt. Weil sie dann ja nur noch Dinge auswendig und lernen und sollen und das dann in Prüfungssituationen dann wiedergeben sollen. Und damit entsteht dann eine sehr schwierige Situation, die, so wie ich das sehe, überhaupt nicht günstig ist für unsere nachwachsende Generation, nämlich dass die das nicht entwickeln, was man eigentlich so Leidenschaft nennt, also Leidenschaft für Mathe und Faszination für die Biologie. Das rutscht dann ganz schnell weg, weil alles nur noch unter dem Gesichtspunkt gesehen wird, kriege ich denn jetzt auch die richtig guten Zensuren.
Und es wird ja auch auf individuelle Vorlieben in keiner Weise Rücksicht genommen. Also wir gehen ja nach wie vor davon aus, Sie haben vorhin sehr freundlich, finde ich, gegenüber unserem gegenwärtigen Schulsystem gesagt, in der Vergangenheit hat man Methoden entwickelt, die mehr auf Belohnung und Strafe und auf Wiederholung basiert haben, als in irgendeiner Form auf Neugierde oder Begeisterung. Aber tatsächlich sind ja unsere staatlichen Schulsysteme nach wie vor so ausgerichtet, dass einmal alle in einem Jahrgang zum gleichen Zeitpunkt dieselbe Bandbreite an Wissen sich anzueignen haben, wenn sie weiterkommen wollen. Es wird immer noch, zwar nicht mehr mit körperlichen Strafen, aber doch Druck ausgeübt, mit ja der Drohung zum Beispiel sitzen zu bleiben oder Eltern sagen, aus dir wird nie etwas werden, du wirst unter der Brücke landen. Was dann vielleicht nicht gerade diese Angstsituation, von der wir vorhin gesprochen haben, auslöst, die man jetzt akut lösen kann und aus der man dann in diesem positiven Sinne lernen kann, sondern so etwas wie eine Dauerangst, Dauerdruck.
Ja, das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, die wir da eingeschlagen haben. Wir haben ja jetzt in Deutschland beispielsweise immer mehr Grundschulkinder, die erstens keine Lust mehr haben, in die Schule zu gehen und die zweitens, wenn es noch schlimmer wird, speziell dann in der 4. Klasse, wo es dann um die weiterführenden Schulen geht und um die Qualifikation für diese weiterführenden Schulen, die dann etwas entwickeln, was wir eigentlich nur aus der Wirtschaft kennen, also Burnout und richtige schwere psychosomatische Erkrankungen, die damit zusammenhängen, dass Kinder mit diesen Belastungen, mit denen wir sie aussetzen, nicht umgehen können. Und da muss sicherlich was passieren. Vielleicht muss man auch noch mal milde diesem Schulsystem gegenüber ins Feld führen, dass es natürlich immer sehr lange dauert, bis in einem Bildungssystem sich dann wirklich was verändert. Und im vorigen Jahrhundert war das ja auch okay. Also das muss man sich ja nur mal vorstellen, dieses ganze Bildungssystem, was wir jetzt haben, kommt ja aus dem vorigen Jahrhundert. Und im vorigen Jahrhundert, das war das Industriezeitalter. Da kam es auch wirklich darauf an, dass die Leute funktioniert haben. Da kam es nicht so sehr darauf an, dass die sich begeistert haben und dass die mit Freude zur Arbeit gegangen sind, sondern die sollten funktionieren und zwar am besten so wie die Maschinen. Und im Krieg sollten sie auch ordentlich funktionieren. Und deshalb haben wir eben leider immer noch dieses, ich nenne das immer gerne offen und ehrlich, Abrichtungs- und Dressursystem. Das ist im folgenden Jahrhundert aufgebaut worden. Das hatte auch super gut funktioniert, viel zu gut, wie wir dann jetzt wissen, weil vieles, was da im letzten Jahrhundert angerichtet worden ist, hätte sich sicher vermeiden lassen, wenn wir nicht so viele brave Pflichterfüller in unseren Schulen erzogen hätten. Aber diese Transformation, die jetzt ansteht, unseres Bildungssystems, die ist natürlich sehr schwer. Viele Lehrer kommen noch aus dem alten Denkmuster und selbst viele Eltern sind der Meinung, dass die Kinder sozusagen in der Schule sozusagen an die Zügel genommen werden müssen, dass Lernen etwas ist, was man tun muss und so wie man arbeiten muss. Und das muss auch ein bisschen wehtun. Und das ist natürlich eine leidvolle Erfahrung, durch die sie selber durchgegangen sind. Und es ist relativ schwer, Eltern davon abzubringen und in ihnen nochmal die Idee zu wecken, dass man eigentlich nur dann was lernen kann, wenn es einen selbst interessiert, wenn man selbst mit dem Herzen dabei ist.
Schauen wir mal, wie es denen, die uns zuhören, mit dieser Idee so geht. 0800 22 69 79 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Kostenlos für Sie aus ganz Österreich. 0800 22 69 79. Und Frau Steiler hat diese Nummer bereits gewählt. Ich begrüße Sie.
Ja, schönen Nachmittag. Herr Hütter, ich kenne dieses Gefühl, das Sie beschreiben, das Gefühl von Begeisterung.
Das finde ich wunderbar.
Und ich muss sagen, ich habe auch zusätzlich meine Psyche diesbezüglich erforscht. Ich habe bei mir festgestellt, seit ich meiner Intuition mehr oder weniger bedingungslos folgen darf, kann und das auch mache, seither mache ich auch das, was ich wirklich will. Mein halbes Leben habe ich das gemacht, was mir andere gesagt haben, was gut wäre. Und irgendwann habe ich dann endlich, nachdem ich auf einem schmerzvollen Weg dazu gekommen bin, dass ich einfach meiner inneren Führung oder meiner inneren Stimme folgen muss. Und die nenne ich halt Intuition. Ich weiß nicht, wie sich das mit Ihrem Gießkannen-System vereinbaren lässt, weil ich natürlich nicht weiß, was in meinem Hirn physisch abläuft, aber also was ich beobachten konnte, das stammt auch aus dem Tao, zum Beispiel das Beobachten der Gedanken. Ich habe sehr lange meine Gedanken immer wieder beobachtet und so lange an dem gearbeitet, dass ich dieses von außen konditionierte Denken, dass ich das entmachten konnte. Also das war wirklich ein Gefühl, wie wenn ich einen inneren Diktator entmachten würde. Und seither folge ich meiner Intuition und seither geht es mir gut. Danke.
Vielen Dank, Frau Steiler.
Das ist wunderschön, Frau Steiler. Da haben Sie auch ein schönes Bild gefunden. Früher hat man das Fremdbestimmung genannt. Und was uns ja allen beim Heranwachsen passiert, ist, dass wir am Anfang des Lebens eigentlich Erfahrungen machen, wie alles geht. Also zumindest im Mutterleib ist ja noch alles gegangen, da sind wir gewachsen und sind auch immer größer geworden und haben auch immer mehr dazugelernt. Später im Leben ist das oftmals auch noch eine ganze Zeit so weitergegangen. Und gleichzeitig waren wir auch tief und ganz eng mit jemand verbunden. Und diese ganz alten Erfahrungen, die wir alle in uns tragen und die jeder Mensch ja gemacht hat, weil zumindest im Mutterleib kann ihnen ja noch keiner mit Abwertungen begegnet sein. Diese Erfahrungen sind ganz tief im Hirn gespeichert. Das ist ein tiefes inneres Wissen, was wir da haben, wie es sein sollte. Und immer dann, wenn man aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen wird und nicht dazugehören darf oder wenn man mal zeigen will, dass man was kann und dann kommen andere und sagen einem, das hast du aber falsch gemacht, das musst du aber anders machen, dann tut das weh. Das kennen Sie sicherlich auch. Und dieser Schmerz, den man dann empfindet, den kann man nur deshalb empfinden, weil man im Hirn gewissermaßen zum Vergleich dieses andere Wissen aufruft, wie es sein müsste. Und dieses andere Wissen, wie es eigentlich sein müsste, das ist das, was Sie da jetzt als Intuition bezeichnen. Das geht dadurch auch nicht verloren, auch wenn man ganz viele schmerzhafte Erfahrungen machen muss im Laufe seines Lebens. Und was Ihnen gelungen ist, ist eigentlich was ganz Großartiges. Sie haben sozusagen wieder einen Tunnel gebaut zu Ihren frühen Erfahrungen, haben gesagt, Sie haben sich an Ihre Intuition angeschlossen, Sie haben wieder dorthin zurückgefunden, haben das wiedergefunden, was Ihnen unterwegs verloren gegangen ist, nämlich das Gefühl dafür, was im Leben wirklich, wirklich für Sie wichtig ist. Und das ist eben meistens nicht immer das, was für die anderen, bei denen wir aufwachsen und die uns großziehen und die uns mit ihren Meinungen und Vorstellungen in eine bestimmte Richtung drängen, so besonders wichtig ist. Deshalb herzlichen Glückwunsch. Sie sind aber damit nicht allein. Es gibt von dieser Sorte von Menschen, denen das im Laufe ihres Lebens, oftmals auch erst im höheren Alter, gelingt, immer mehr.
Das, was die Frau Steiler jetzt ihren inneren Diktator genannt hat, entsteht das einfach aus dem, was wir auf teilweise schmerzhafte und teilweise auch lustvolle Art und Weise lernen, während wir heranwachsen, von unseren uns umgebenden Erwachsenen und dann später den oft ja auch den Gleichaltrigen, die werden ja dann immer wichtiger in der Jugend. Was wir ja brauchen, also wir brauchen ja, glaube ich, zu Beginn unseres Lebens einfach dieses ein bisschen Vorgegebene, an dem wir uns orientieren können und müssen dann halt Schritte gehen, dieses Vorgegebene auch wieder, also diese festgefahrenen Dinge aus unserem Gehirn wieder ein bisschen zu lockern, oder?
Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess und es ist auch nicht so, dass dieser Diktator uns von außen fremd ins Hirn reingepflanzt wird, sondern Sie müssen sich das so vorstellen, dass, und das weiß man ja vielleicht noch aus seiner eigenen Kindheit, man hat so bestimmte Bedürfnisse, also zum Beispiel, dass man doch, wenn man auf die Welt kommt und dann auch so in den letzten Lebensjahren immer glaubt, dass man jemand ist, der liebenswert ist und den andere auch eigentlich mögen müssten. Und man hat auch die Vorstellung, dass man da draußen auf der Welt kompetent ist, dass man da was hinkriegt und dass man da auch was leisten kann. Und diese inneren Vorstellungen und Bedürfnisse, die werden dann natürlich verletzt. Und da wollen sie zeigen als kleiner Junge, was sie für einen tollen Turm bauen können. Und dann kommt der Papa und sagt, das ist ja ein schöner Turm, den du da gebaut hast, aber komm mal her, ich zeig dir, ich kann noch einen viel größeren. Das tut weh. Und dann hat man eigentlich das Bedürfnis, sich frei zu bewegen und die Kinder haben ja auch so einen unglaublichen Bewegungsdrang und dann sollen sie sich aber hinsetzen, weil jetzt Hausaufgaben gemacht werden oder weil gerade Schule ist. Und dann müssen diese Kinder, damit sie weiter dazugehören dürfen, sich selbst zwingen, diesen inneren Impuls zu unterdrücken. Also das, was sie wirklich wollen, geht nicht, aber weil es ihnen ja so wichtig ist und weil sie auch so davon abhängig sind, dass andere Menschen da sind, die sie annehmen und bei denen sie sich geborgen und zugehörig fühlen, sind sie dann bereit, so zu werden wie die. Und das ist das eigentliche Problem. Das heißt, sie bauen sich den Diktator eigentlich selber ins Hirn. Die sagen sich als kleiner Junge am Mittagstisch, wenn ich jetzt rumzapple und wieder aufstehe und lieber das mache, was ich eigentlich machen wollte, dann mag mich die Mama nicht mehr, also bleibe ich sitzen. Und das kann dann so weit gehen, dass sie dann sagen, dann räume ich jetzt das Zimmer auf und dann wasche ich mich jetzt immer ordentlich, so wie die Mama das will. Und dann wird das internalisiert, das wird dann zu einem inneren, sozusagen die Mama sitzt dann ständig im Kopf. Und man vergleicht das, was man tut, ständig mit dem, was die Mama, ob die Mama das nun gut gefunden hätte oder nicht. Und das ist dann ja nicht nur die Mama, das ist auch dann häufig der Papa oder andere Vorbilder, die man im Laufe des Lebens findet. Vor allen Dingen eben solche, wo man so gerne dazugehören möchte. Das sind häufig auch Gleichaltrige, an die man sich dann anpasst. Und das ist ein relativ schmerzvoller Prozess, weil man bei diesem Anpassungsprozess dann zwar so wird wie die, aber einen Teil von sich selbst ersticken muss. Und das tut dann immer weh, das ist auch eine ständige Quelle von Leid, dass man weiß, eigentlich so wie du wirklich sein wolltest, konntest du nicht sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass dann Menschen irgendwie auch den Mut gemacht wird, nochmal für sich selbst die Frage zu beantworten, ob das Leben, was sie da jetzt führen, ob das wirklich ihr Leben ist. Oder ob sie hier einfach nur das fortführen, was Mama, Papa, die Lehrer oder irgendwelche Freunde für wichtig gehalten haben.
Sie sagten vorhin, vor dem Anruf von Frau Stalder, dass Eltern, die ja diese Biografie des Lernen per Strafe, per Druck, per Zwang, selber auch durchlaufen sind und das Gefühl haben, das muss man durchlaufen, um irgendwie zu überleben in dieser Welt, sich schwer tun, sich vorzustellen, ein Kind in größerer Selbstorganisation letztlich aufwachsen zu lassen. Ich musste bei der Lektüre Ihres Buches an eine Sendung denken, die wir hier in dieser Sendereihe vor etwa 2 Jahren hatten, mit einem Franzosen namens André Stern. Der hatte damals gerade sein Buch »Vom Glück nie in der Schule gewesen zu sein« herausgebracht. Und da erzählt er, also seine Eltern dürften ähnliche Ideen schon ohne die wissenschaftliche Unterstützung dazu gehabt haben, dass eben Kinder aufgrund ihrer eigenen Neugierde und Begeisterung und nicht aufgrund eines von außen aufgedrängten Planes am besten lernen und haben ihre Kinder gar nicht in die Schule geschickt und sie auch nicht im herkömmlichen Sinn zu Hause unterrichtet, sondern haben einfach nur ihrer Neugierde nichts in den Weg gelegt, auch keine grantigen Antworten und haben versucht, ihnen so viel Infrastruktur wie möglich zur Verfügung zu stellen, um diese Neugierde und Begeisterung zu befriedigen. Und aus beiden Kindern sind weder Analphabeten noch sonst wie Versager geworden, wie man das vielleicht heute befürchten würde. Wäre das sozusagen die auf die Spitze getriebene Form des Idealmodells, das sich ergibt aus den neurobiologischen Kenntnissen, die wir jetzt haben?
Na, ich kenne ja Audrey Stern sehr gut und er ist auch in der Sinnstiftung, in der ich da Präsident bin, Leiter der Initiative Männer für Morgen.
Ach, ich wusste nicht, dass sie zusammenarbeiten, das ist jetzt lustig.
Habe auch seinen Vater kennengelernt und das, was Sie da berichten, ist vollkommen richtig, aber Sie müssen dann auch
in Rechnung stellen,
dass das ganz besonders, das sind ganz besondere Eltern. Mhm. Das sind Eltern, die sind vor dem Naziregime nach Frankreich gegangen, haben sich dann versteckt und haben dann ihre Kinder so aufgezogen, dass aus denen freie Menschen werden können. Und die es nicht nötig haben, andere zu unterdrücken, um sich selbst aufzuwerten. Das ist ja das, was hier in unserem Kulturkreis allzu häufig passiert, dass Kinder unter Bedingungen groß werden, wo sie eigentlich nicht richtige starke Persönlichkeiten werden. Selbst wenn die Abitur mit 1,0 gemacht werden, das sehen wir jetzt immer häufiger hier in Deutschland, dann ist das noch kein Zeichen dafür, dass die sich im Leben zurechtfinden. Das sind auch nicht unbedingt starke Persönlichkeiten. Die haben eben nur gelernt, wie man dieses Schulsystem so durchläuft, dass man die Anforderungskriterien dann auch erfüllt. Und was wir bräuchten, sind eben starke Persönlichkeiten. Und von diesen starken Persönlichkeiten gibt es nicht so sehr viele. Das sind die Eltern von André Stern ein leuchtendes Beispiel. Es gibt viele andere Eltern, die das auch sind. Aber es gibt eben leider auch viele Eltern, die nicht so ein Glück hatten, durch eine eigene Kindheit zu gehen, in der sie sich wirklich entfalten konnten. Viele Eltern sind eben auch zurechtgestutzt worden, um es jetzt einfach mal so sehr frech zu sagen. Und wenn man zurechtgestutzt wird, dann hat man keine richtigen Flügel und dann hat man meistens auch keine richtigen Wurzeln, sondern das ist alles irgendwie ein bisschen schwach ausgeprägt. Und das Ergebnis davon ist eine schwache Persönlichkeit, die irgendwie bei jedem Windstoß ein bisschen ins Wackeln kommt und der man vor allen Dingen alles Mögliche einreden kann. Und viele Eltern wüssten ja eigentlich im Grunde ihres Herzens, dass es anders gehen müsste mit der Schule. Aber sie trauen sich nicht, es durchzusetzen. Sie trauen es nicht, es auch von den Politikern einzufordern. Ja, weil sie Angst haben, dass dann aus den Kindern nichts wird. Sie lassen sich dann, weil sie so viel Angst haben, auch alles Mögliche einreden. Und dann wird dann immer gesagt, wenn Kinder nicht unter Druck lernen, dann lernen sie nichts. Das ist absoluter Käse. Das ist die richtige Antwort heißt, wenn Kinder unter Druck lernen müssen, dann lernen sie nur, wie sie dem Druck entkommen. Aber sie lernen nicht, das wirklich wertzuschätzen und zu mögen, was sie da eigentlich an Inhalten erlernen.
Unser nächster Anruf ist...
Es wird noch eine ganze Zeit dauern.
Ja. Unser nächster Anruf ist Herr Muster.
Die ganze Zeit dauern, bitte.
Ja, schönen Nachmittag. Ich bin total begeistert vom Professor Hütter, nicht nur jetzt im Radio, sondern auch in Goldeck. Und ich erinnere mich an das Einleitungsreferat bei den Goldecker Dialogen. Ich habe dazu zwei Fragen. Glauben Sie, Herr Professor Hütter, dass zum Beispiel Politiker noch lernfähig sind? Und was kann man dazu tun? Und das Zweite ist, ob er, ja, um das kurz zu machen, wieder nach Goldeck kommt, hoffentlich, und was dann sein Thema sein wird.
Danke, Herr Muster.
Herr Muster, das ist so ein schöner Name, weil ich komme gerade von einem Kongress in Zürich und der hieß Musterbrecher. Da ging es mit vielen interessanten Leuten um die Frage, wie man aus diesen eingefahrenen Mustern herauskommt. Denkmuster, Handlungsmuster. In Firmen, in Schulen, in allen möglichen Bereichen unserer Gesellschaft hat sich da irgendwie etwas so organisiert, dass es jetzt zwar irgendwie funktioniert, aber es ist auch so, als ob man auf einer Autobahn gelandet ist, wo man jetzt immer weiterfahren muss und gar nicht mehr runterkommt. Und deshalb sind eigentlich Kinder mir die Liebsten, die so richtig eigensinnig sind, so Querdenker, ne, die dann später Musterbrecher werden. Das sind die interessantesten. Und wenn Sie mal so ein bisschen nachschauen, wer eigentlich so die wichtigsten Beiträge zu unserer kulturellen und gesellschaftlichen und sogar wirtschaftlichen Entwicklung geleistet hat, das waren nie die toll angepassten Abitur-Einser und Studium-Einser-Kandidaten. Das waren immer Musterbrecher. Die sind vorher raus, die haben das gar nicht ausgehalten in diesem Bildungssystem und haben sich dann ihren eigenen Weg gesucht. Ich bin gerne in Österreich. Wir haben ja deshalb auch die Sinnstiftung noch mit nach Österreich getragen. Es gibt jetzt eine Filiale der Sinnstiftung in Linz. Das finden Sie alles auf der Homepage der Sinnstiftung. Und ich bin natürlich auch gerne immer wieder zu Vorträgen in Goldeck oder anderswo. Was Ihre Frage angeht, nämlich ob die Politiker nun eventuell auch noch etwas dazulernen können, dann kann ich Ihnen ganz viel Hoffnung machen. Auch die haben ein Hirn, mit dem sie auch fühlen können. Und denen geht auch manches unter die Haut. Und auch Politiker merken, dass der Weg, den wir im Augenblick eingeschlagen sind in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, so auf Dauer nicht weiterzugehen ist. Die haben aber ein Problem, nämlich dass es, die müssen ja immer gewählt werden. Und
die stehen unter einem ganz ähnlichen Druck wie Kinder mit Noten.
Ja, und häufig höre ich von Politikern, ich sage, wir müssten eigentlich doch die Schulen ganz anders machen. Dann sagen die, was denken Sie, was passiert, wenn ich die Schulen jetzt anders mache, wenn ich schon alleine, wie das in Deutschland der Fall ist, Gesamtschulen einführe, wo das Lernen ganz anders geschieht als in den üblichen Schulen, dann gehen die Eltern auf die Barrikaden. Das sind dann meistens die guten Bildungsbürger, die sogenannten Besitzstandwahrer. Und die achten dann darauf, dass solche Schulen keine Möglichkeit haben, sich auszubreiten, weil sie der Meinung sind, dass ihre besonderen Kinder unbedingt aufs Gymnasium müssen. Und dann werden diese Politiker nicht mehr gewählt. Das heißt, Politiker sind auch Abhängige. Sie sind abhängig vom sogenannten Volkswillen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an der Basis auch über solche Rundfunksendungen wie diese Eltern, Großeltern, also Wähler im weitesten Sinne, dazu bringen, dass die nochmal darüber nachdenken, was für Schulen eigentlich günstig wären, damit die Politiker dann wieder einen Handlungsspielraum bekommen. Stellen Sie sich vor, ein Politiker würde sagen, wir schaffen die Noten in den Schulen ab. Der würde bei der nächsten Wahl im Augenblick rausfliegen.
Mhm. Herr Felix hat angerufen.
Aber wenn es ganz viele Menschen gäbe...
Ja, entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Wir haben nur noch 3,5 Minuten und ich würde so gern Herrn Felix noch dran nehmen, der selbst Lehrer war, wie ich lesen kann. Ja. Und uns vielleicht auch etwas erzählen kann darüber, wie gute Schule aussehen könnte. Guten Tag.
Grüß Gott, nur ganz kurz bitte. Wir sollten nicht das Thema Gesamtschule ja oder nein, das ist nämlich tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, wie man in Deutschland in den Bundesländern sieht, verknüpfen mit dem wunderbaren Wort des Musterbrechens. Das ist ein fantastischer Terminus. In der Schule, als Vater, Lehrer jahrzehntelang und natürlich so auch Beteiligter, selber einmal habe ich das natürlich seit Jahrzehnten miterlebt, die ganze Sache. Als Lehrer jetzt in dem Bereich zwischen 10 und 18 Jahren quält man mehr oder weniger die Schüler bis zu einem gewissen Mindeststandard, egal, in meinem Fach beispielsweise, wenn der mathematisch begabt ist, fällt es ihm leicht, wenn er nicht begabt ist, fällt es ihm unheimlich schwer. Warum soll ich den 8 Jahre lang bis zu einem relativ immer noch niedrigen Niveau, wenn er aber dafür nicht
durchbringen. Zwei Minuten.
Das Wichtige wäre bei der Sache, das Wichtige wäre am Punkt, dass ich in der Schule beispielsweise mit 20, 30, maximal 40% in einer AHS zum Beispiel ein Mindestprogramm habe und die anderen 60%, 70%, 80% werden gewählt, je nach Vorlieben. Und dann haben wir genau das, wovon der Herr Professor spricht. Dann gibt es ein gewisses
Vielen Dank, Herr Felix. Professor Hütter, was meinen Sie? Mehr Wahlfächer quasi als
Der Herr Professor darf noch einen letzten Kommentar dazu abgeben. Ich glaube nicht, dass es Kinder gibt, die keine Begabung in Mathematik haben. Die meisten werden entmutigt durch das, was sie in der Schule in Mathematik erleben und in den anderen Fächern vielleicht auch. Was wir bräuchten, sind eigentlich Schulen, wo die Lehrer, wo auch das ganze Schulklima die Kinder, und zwar jedes Kind, einlädt, ermutigt und inspiriert, das bedeutsam und wichtig zu finden, von dem sich faszinieren zu lassen, was es alles zu entdecken und zu gestalten gibt. Das Problem sind also eigentlich nicht die Kinder mit ihren unzureichenden Begabungen. Das Problem sind die von Kultusministerien festgelegten Vorschriften. Und die sind ungünstig für das Hirn der Kinder und für die Entwicklung unserer Gesellschaft.
Gerald Hütter, wir hören schon unsere Schlussmusik. Unsere Zeit hier geht zu Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und dafür, dass Sie ins Göttinger NDR-Studio gekommen sind. Professor Mythers Buch heißt Was wir sind und was wir sein könnten, ein neurobiologischer Mutmacher und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Nachlesen können Sie die Angaben zum Buch wie immer auf unserer Homepage oe1.orf.at beim Programm der heutigen Sendung. Morgen in Von Tag zu Tag geht es um die Arbeit des österreichischen Austauschdienstes OEAD, der seit 50 Jahren nicht nur Schüler und Studenten betreut, die durch einen Auslandsaufenthalt ihren Horizont erweitern wollen, sondern auch Lehrlinge und Berufstätige, rund 13.000 Menschen pro Jahr immerhin. Johann Kneis spricht mit dem Geschäftsführer des OEAD, Hubert Dürrstein, und mit einer ehemaligen OEAD-Stipendiatin, der französischen Historikerin Catherine Aurel. Einen angenehmen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören, sagt Stella Damm.